Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herzlich willkommen zu Folge 40 des Data Navigator Podcast. Heute kurz vor Ostern, wenn ihr das hört, wird es nach Ostern sein oder gerade noch Ostern vielleicht. Und bei mir wie immer Hubertus von Rönne. Hallo lieber Hubertus.
Hallo Martin.
Und wir sind heute zu zweit, weil wir finden, dass Entwicklungen in Berlin und Brüssel es rechtfertigen, dass wir uns mal ohne Gast austauschen dazu, was es so Neues gibt. Und wir haben heute ein kleines und ein großes Thema. Das kleine Thema, damit werden wir anfangen, ist das Durchführungsgesetz zum Data Act. Lang erwartet ist es jetzt in der letzten Woche durch den Bundestag gegangen. Und das große Thema ist der digitale Omnibus. Und wenn du einverstanden bist, Hubertus, wenden wir uns kurz dem Berlin zu. Und ich sage ganz kurz vielleicht...
Ja, unbedingt. Also erstmal unbedingt. Erstmal fand ich es ja, glaube ich, überraschend, dass es jetzt doch so schnell ging. Das ist mal richtig gute Geschwindigkeit, die da aufgenommen worden ist.
Ja, andererseits, als wir unser Data Navigator Forum gemacht haben, war das, glaube ich, ziemlich genau das, was uns die Vertreter des BMDS auf unserem Forum im November gesagt haben. Mitte, Ende März war, glaube ich, wahrscheinlich schon der Zeitplan. Aber du hast schon recht, so richtig gerechnet damit haben wir vielleicht doch nicht, dass das dann jetzt weitgehend smooth durchläuft. Wir hatten ja auch hier ganz kurz besprochen, oder hatten wir es nur im Newsletter, die Frage oder die Anhörung ich glaube, da hast du dich auch eingeklinkt zum Gesetz. Da war ja schon noch auch viel Kritik und so. Darüber hat man sich, würde ich mal sagen, größtenteils hinweggesetzt und jetzt durchgesetzt, was da durchzusetzen war. Was überhaupt? Warum braucht es überhaupt ein Data Act-Durchführungsgesetz? Data Act, eine EU-Verordnung, die unsere viel Hörer wissen das natürlich, die unmittelbar in den Mitgliedstaaten gilt. Aber wie bei vielen dieser Verordnungen braucht es eine Begleitgesetzgebung in den Mitgliedstaaten, die sich in unserem Fall jetzt hier im Wesentlichen mit zwei Punkten auseinandersetzt, nämlich wer wird dort zuständig und wie sieht es mit den Bußgeldern aus? Und ich glaube, wir können es kurz machen. Zuständigkeiten, dass das jetzt die Bundesnetzagentur geworden ist, überrascht nicht. In Folge 37 haben wir aufgenommen mit der Referatsleiterin oder der Abteilungsleiterin sogar aus dem aus der Bundesnetzagentur und ja, da war ja im Prinzip schon klar, dass die Bundesnetzagentur zuständige Behörde wird. Dabei ist es auch geblieben. Auch die Zusammenarbeit mit der Bundesdatenschutzbehörde, mit der Bundesdatenschutzaufsicht, die ja nur leider noch von Luisa Specht-Riemschneider geleitet wird, die ja angekündigt hat, sich da zurückzuziehen.
Vielleicht, Martin, nochmal der Hinweis für diejenigen, die es nicht gehört haben, was wirklich auffallend ist und ich glaube uns sehr freut, ist diese Betonung auf allen Ebenen bei der Bundesnetzagentur jetzt auch wirklich zur Digitalagentur zu werden. Ja, das ist so eine begriffliche, vielleicht Korrektur, aber vor allen Dingen verbirgt sich dahinter das Bewusstsein, nicht nur für Datenschutz, also sozusagen für restriktive Aspekte, sondern auch für Datennutzung mehr verantwortlich zu sein. Und das ist genau das, was wir brauchen. Also das hört man immer wieder, haben wir auch auf der DigiCon gehört, dazu ja auch einiges im letzten Newsletter. Das ist wirklich eine positive Entwicklung.
Absolut. Und jedenfalls die derzeitige Datenschutzaufsicht bläst ja ins gleiche Horn und sagt halt auch, sie würden sich eben auch verstehen als Enabler, als wir nutzen Daten und schützen sie nicht nur, sondern da, wo das eben geht, sorgen wir auch dafür, dass man die Daten verwenden kann. Ja, und der zweite große Punkt in diesem Durchführungsgesetz, der zweite große Schwerpunkt, wenn man so will, sind die Bußgelder. Da gab es auch in den Anhörungen einigermaßen Kritik an den Bußgeldern. Das sei viel zu viel und viel zu viel Bürokratie. Ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich sage, man schafft die Bürokratie ab, indem man die Bußgelder wegmacht. Die Bürokratie bleibt ja eigentlich, weil ans Gesetz sollte man sich ja trotzdem halten. Aber da hat man also aus 35 nun 27 Einzelpunkte gemacht, wo Bußgelder fällig werden können. Vier Stufen gibt es da, 5 Millionen oder 2%. Das hört sich irgendwie sehr viel an und schon wieder nach AI Act oder eben DSGVO. Die Wahrheit ist aber, so ein Bußgeld gibt es nur in ganz krassen Ausnahmefällen und betrifft auch nur die Gatekeeper nach dem DSA oder DMA, also die Amazons und Googles, alle anderen Unternehmen, haben also höchstens ein Bußgeld von 500.000 und dann in Abstufungen 100.000 und 50.000 überhaupt zu fürchten. Da ist man so ein bisschen durchgefräst, hat geschaut, welche Bußgeldtatbestände aus dem Ursprungsentwurf fand man entbehrlich, weil sie Informationspflichten nur betreffen und so, und hat da so ein bisschen gesagt, da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen Bußgelder verhängen, da wird es reichen, wenn die Bundesnetzagentur da jeweils vorgeht, falls man da Verstöße findet. Was allerdings, da sollten wir ganz kurz drüber sprechen, Hubertus, was mich schon überrascht hat, ist, dass man den 4 Absatz 13 rausgenommen hat aus dem Bußgeldkatalog. 4 Absatz 13, so ein bisschen eine der wichtigsten Normen, die allerdings ziemlich versteckt ist, jedenfalls was den IoT-Aspekt des Data Acts angeht, wo im Wesentlichen drinsteht, dass der Hersteller die Daten nur dann, ja, man muss ja sagen, weiter nutzen darf, weil bisher passiert es ja schon, fortnutzen darf, die er eben aus dem IoT-Gerät des Kunden erhält, wenn er eine entsprechende Vereinbarung hat mit dem Kunden, soweit es jedenfalls um nicht personenbezogene Daten geht. Das ist das, worüber wir hier auch viel sprechen. Ja, darf der Hersteller diese Daten haben? Ja, darf er, wenn er einen Vertrag geschlossen hat mit dem Kunden. Und diese Norm soll jetzt nicht mehr bebußt werden.
Ja, das ist schon krass. Also, denn das ist ja eigentlich ein Spiegelbild, dieser Abschnitt ist ein Spiegelbild der Realität. Da setzen wir an. Ne? Heute liegen die Daten vornehmlich beim Hersteller. Der nutzt sie bereits für Produktverbesserungen, vielleicht für Maintenance und dergleichen. Häufig im Einverständnis mit den Flottenbetreibern oder Windparkbetreibern oder also dem Nutzer. Aber eben nicht immer. Und das sollte eigentlich geändert werden. Und das, also vielleicht mal eine Erklärung, es ändert sich auch nicht. Ne? Also die Regel ändert sich ja nicht. Es ist nur nicht mehr einem Bußgeld ausgesetzt.
Genau. Und da mag man die Frage aufwerfen, ob das denn eigentlich überhaupt so geht. Der europäische Gesetzgeber gibt den Mitgliedstaaten auf, dort wirksame Sanktionen vorzuhalten. Und ob jetzt, ja, da mag man drüber hinwegsehen, wenn es jetzt irgendwie Pillepalle-Verstöße sind gegen irgendwelche Informationen der Behörde oder so, aber bei so einer Kernvorschrift bin ich da schon skeptisch. Auch ehrlicherweise, ob das jetzt das richtige Signal in Richtung Umsetzung des Data Act ist. Aber es ist, wie du sagst, genau so sehen wir es ja eigentlich bis jetzt auch schon.
Ja, denn in der Praxis, was läuft da ab? Wenn Hersteller, wenn Nutzer heute auf Hersteller zugehen, ja, dann ist häufig erstmal das Gespräch schwierig, weil jeder so auf seinen Standpunkten beharrt. Aber häufig wird dann das Argument, also sozusagen der Einstieg in die Diskussion, kann getrieben werden über diese Bitte. Nun, du Hersteller, stopp mal die Nutzung meiner Daten. Das ist sozusagen der Einstieg in die Diskussion, in die Definition. Wenn das nicht mehr Bußgeldbeschwert ist, dann werden diese Diskussionen, die ja unbedingt notwendig sind, deutlich erschwert werden.
Absolut. Also jedenfalls dieses Damoklesschwert ist weg. Das lässt sich nicht anders sagen. Was bleibt, ist natürlich, wie du es schon gesagt hast, dass das eine Pflicht ist aus dem Data Act. Ich darf die eben nur nutzen, das steht ja immerhin drin. Und in Folge 37 haben wir aufgenommen mit Frau Sanders-Winter, die eben die, wenn man so möchte, Digitalchefin ist bei der Bundesnetzagentur, Leiterin der Digitalabteilung dort, und ja schon gesagt hat, dass sie ja eigentlich einen ganz anderen Weg sieht in die Durchsetzung bestimmter Vorschriften, nicht so sehr die Bußgelder wie bei der DSGVO, die ja in dem Vordergrund stehen, sondern eher, wir reden mit den Unternehmen, ja, und wir werden im Zweifel Anordnungen erlassen, hey, du darfst nicht oder du musst. Und wenn das dann nicht passiert, dann haben sie ja ein Zwangsgeldinstrumentarium, normales Verwaltungsrecht. Wenn ich mich nicht halte an das, was die Behörde sagt, dann muss ich da trotzdem nicht gegen vorgehen. Das steht natürlich jedem Unternehmen offen. Dann muss man dann damit rechnen, dass es eben mit einem Zwangsgeld durchgesetzt wird. Das ist dann die Frage, ob man sich dann das traut, und dann auch durchzieht. Aber insofern ist jetzt nicht so, dass man sich einfach nicht dran halten muss, sondern der Weg wird ein anderer sein. Sehr schön. Gut, ja, so viel vielleicht in aller Kürze der Blick nach Berlin. Kommen wir jetzt aber mal, Hubertus, zu unserem Hauptthema heute, nämlich zum digitalen Omnibus und damit zu dir und auch nach Brüssel zugleich.
Ja, vielleicht gucken wir erstmal drauf, warum es diesen Omnibus eigentlich gibt. Ist ja auch nicht nur einer, es sind verschiedene sogar, was damit auf sich hat, also ein bisschen die Hintergründe und dann die Konsequenzen. Was ist da in Brüssel passiert? Es gab enorm viel Druck von allen möglichen Seiten, insbesondere auch von den Mitgliedstaaten, den EU-Mitgliedstaaten über den EU-Council, aber letztendlich auch über den Draghi-Bericht. Ich glaube, den haben wir ganz am Anfang schon mal erwähnt, das ist der durchaus weithin bekannte Bericht, in dem recht schonungslos die Schwächen auch der EU angesprochen werden. Und da wird auch angesprochen, dass wir zu viel Regulierung haben, gerade im Digitalbereich. 7 große parallele Vorhaben in den letzten 10 Jahren eigentlich, die auch nicht immer optimal koordiniert waren. Also das ist schon eine große Belastung. Insofern gab es ein Vereinfachungsversprechen der Kommission auf starkes Drängen der Mitgliedstaaten, aber auch natürlich der Unternehmenswelt. Auch in dem Bewusstsein, dass wir in Europa natürlich im globalen Wettbewerb stehen und diese Regulierungen, so gut die häufig auch im Einzelfall sind, auch zu einem Wettbewerbsnachteil führen können. Also das ist der Hintergrund. Und deswegen wurde im letzten Jahr beschlossen, verschiedene Omnibusse losfahren zu lassen. Einer davon, 2 gucken wir uns ganz grob an, aber einen davon im Fokus. Einer davon betrifft den AI Act. Das ist heute nicht im Fokus, aber der läuft parallel oder lief parallel mit dem Digital Omnibus zum Datenrecht. Und da steht im Mittelpunkt der Data Act. Ja, also wer es genau wissen will, das ist die Kennziffer COM 2025-837, nicht zu verwechseln mit 836, das ist nämlich der Omnibus für den AI Act. So. Also das sind 2 verschiedene Vereinfachungsvorhaben, die im letzten Jahr gestartet worden sind mit 2 Etappen. Die erste Etappe war, dass das Vorhaben hier zu vereinfachen, verschiedene Gesetze zusammenzubringen und insbesondere auch sich nicht aufeinander abgestimmte Definitionen zu korrigieren und dergleichen. Das Vorhaben wurde zunächst, also im September, Oktober, für 4 Wochen durfte jeder, der dazu was sagen wollte, zu dem Vorhaben was sagen. Daraus ist dann ein Vorschlag ausgearbeitet worden. Also es gibt einen Gesetzestextvorschlag, wie denn diese neuen Gesetze zusammengefasst werden sollen. Dazu gucken wir gleich mal genauer drauf. Ja, und da sind wir mittendrin in der Phase. Die zweite Phase ist auch abgeschlossen. Das ist die Konsultationsphase dieses Vorschlags der EU-Kommission. Und da gab es wirklich erhebliches Feedback aus allen möglichen Seiten, wie erwartet. 170 Beiträge mit sehr verschiedenen Stellungnahmen, die gucken wir uns gleich etwas genauer im Detail an, aber vielleicht erstmal.
Alle 170 Wörter willst du
an der anschauen? Na, wir haben einen kleinen
Fokus. Wir lesen sie vor.
Genau, aber so viel erstmal zum Prozess. Also nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung: Vereinfachungsvorhaben. Im Kern wird angestrebt, die vielen verschiedene Digitalgesetze, dazu gehört die DSGVO, dazu gehört der Data Act, Data Governance Act, Open Data Directive, auch NIS 2 ist mit einbezogen, das besser zusammenzubringen und letztlich in einem Gesetz zu konsolidieren. Und zwar in welchem, Martin?
Ja. Data Act, Überraschung. Jedenfalls, was den Data Act, also was alle datenrechtlichen Vorgaben angeht, ne, die DSGVO, also GDPR, ist in dem gleichen 837er Omnibus mit drin, aber bleibt natürlich separat. Es ist nicht so, dass die DSGVO jetzt auch noch in den Data Act aufgeht, da wollten wir nicht missverstanden werden, aber und ehrlicherweise muss man auch sagen, wenn man jetzt so die Stellungnahmen sieht, hätte man eben jetzt auch noch machen können, Neues aus Berlin, der Bundesrat hat am Freitag Stellung genommen zu den DSGVO-Teil des Omnibus, da durchaus schlaue Sachen gesagt, aber ja, wir wie immer stürzen uns hier natürlich auf das Datenrechtliche, auf die Frage, wie kann man Daten nutzen. Und soll zusammengefasst werden, vor allen Dingen Data Governance Act und Data Act in eine Norm, auch die Open Data Directive, nämlich im Data Act. Was vielleicht ist die politische Logik dahinter, Hubertus? Also ist, sagen wir mal so, für uns Juristen, wir sind ja gewohnt, uns unser Zeug aus verschiedenen Gesetzen zusammenzusuchen. Wo ist der Vorteil, wenn das jetzt im Data Act geregelt ist?
Naja, grundsätzlich sieht man das klare Bestreben, alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat, zu konsolidieren. Na, das soll einfach mal vereinfacht werden. Und im Kern geht es darum, die letztendlich den Datenschutz in Europa zu besser nutzbar zu machen. Und deswegen wird auch so etwas wie der Data Governance Act, hinter dem stehen ja im Wesentlichen auch Austauschmodelle, Data Spaces und Regelungen, wie genau ausgetauscht werden soll. Das wird dann eben in einem Datengesetz, dem Data Act, konsolidiert. Was wird sich daraus erwartet? Also zum einen geht es darum, Widersprüche innerhalb dieser Gesetzgebung natürlich zu adressieren. Das heißt, verschiedene Definitionen werden geschärft und dergleichen. Aber es geht auch darum, die Belastungen für die KMUs abzubauen. Und insoweit ist auch gewisse Ausnahmetatbestände dort erweitert worden auf einige Unternehmen, die bisher eigentlich noch nicht von den Ausnahmen erfasst waren. Also das richtet sich häufig nach den Mitarbeiterzahlen, 750 Mitarbeiter. Das ist ein Baustein und dann geht es auch darum, insbesondere, wie du schon angedeutet hast, die Überschneidungen zwischen Datennutzung und Datenschutz, also DSGVO, personenbezogene Daten, klarer zu definieren und damit den Datenfluss in Europa zu vereinfachen. Also das sind so ganz grob die Zielrichtungen. Und wir gucken uns gleich mal an, was da die verschiedenen Beteiligten so zugesagt haben.
Genau. Ja, also vielleicht noch einen Satz dazu, warum heißt es eigentlich Omnibus? Ich werde das häufig gefragt und sage immer, ja, weil da alle einsteigen können und sozusagen in die richtige Richtung marschieren. Die Idee ist ja schon, das gibt es auch im deutschen Recht, so kurz vor Ende der Legislatur macht man noch einen Omnibus, wo dann irgendwie Gesetze in ein Gesetz gepackt werden, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist ja hier nicht ganz so. Aber die Idee ist schon auch die eines beschleunigten Verfahrens. Und die Beschleunigung, ich hatte ja letztens schon mal erzählt, dass wir da auf einem so eine Roundtable-Discussion hatten, da mit M&A und Tech-Lawyers in Barcelona, eine IBA-Veranstaltung, und da saß jemand am Tisch von der Kommission, der auch nochmal gesagt hat, naja, was hier, die Beschleunigung liegt hier vor allem daran, dass man einen Großteil der Folgenabschätzung aus dem Vorfeld weggelassen hat und gleich in die Konsultation gegangen ist, das Gesetz rausgehauen hat, jetzt diese Konsultation bekommt und dann in die Trilogverhandlungen einsteigt. Und bei dem 836er, dem AI-Omnibus, wird es wahrscheinlich auch klappen, weil da geht es ja um die Verschiebung der Fristen, die dort am 2. August sonst loslaufen würden für Hochrisikosysteme. Wenn man das nicht vorher macht, dann ist es sozusagen zu spät. Hier gibt es den unmittelbaren Zeitdruck nicht. Also sowohl was die Änderungen der DSGVO sind, die ja von allen Seiten da kritisch angegangen werden, also sowohl von denen, die sagen, wir müssten doch hier, wir erodieren den Datenschutz, und auch von denen, die sagen, geht uns nicht weit genug, als auch hier beim Data Act, haben wir ja funktionierende Gesetze, oder haben wir Gesetze, sagen wir so, und gucken, und so, dass ich jetzt skeptisch bin, ob das jetzt wirklich da vor der Sommerpause noch kommt und jetzt dieser Beschleunigungsgrundsatz da wirklich greift. Aber erstmal, ist man dran.
Genau, also auf das, was das nächste gucken wir ganz am Schluss nochmal. Das ist nämlich spannend, was da jetzt zu erwarten ist im nächsten halben Jahr. Ich bin dabei, dir vor der Sommerpause beim Data Act, also beim Omnibus 837, nicht so viel zu erwarten sein, weil der Fokus auf dem AI Act liegt. Aber vielleicht gucken wir mal drauf, was jetzt dieser Omnibus im Einzelnen für die wesentlichen Gruppen, Adressaten des Data Acts so bedeutet, wie sie sich auch dazu gestellt haben. Ja, also wer gewinnt, wer verliert, könnte man das nennen nach dem Omnibus. Was ist denn als Veränderung vorgeschlagen worden? Also zum Beispiel, wir erinnern uns, das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, nach unserem Data Navigator Forum in einer Folge, also kurz vor Jahresende. Es wird das Geschäftsgeheimnis etwas nachgeschärft. Es wird etwas erweitert. Also wenn das Risiko besteht, dass Daten in Drittländer abfließen könnten, die dem Geschäftsgeheimnis unterliegen und dort in diesen Drittländern nicht ein ebenbürtiger Schutz existiert. Wenn diese Gefahr besteht, dann, das ist jetzt ausdrücklich in einem Entwurf hinzugefügt worden, dann auch dann kann die Herausgabe von solchen Daten verweigert werden.
Das heißt, die Logik ist dann so, dass ich sage, also über zu den Geschäftsgeheimnissen haben wir ja hier auch schon mal eine Folge aufgenommen und werden wir auch noch mal in naher Zukunft eine aufnehmen, weil es ein viel diskutiertes Thema ist. Ja, aber die Logik ist dann so, also so richtig nach den bisherigen Regelungen dürften wir die Herausgabe als Hersteller eigentlich nicht verweigern, weil wir sagen, okay, du bist unser Kunde, ja, und du wirst dich schon an den Vertrag, den wir mit dir haben, halten. Aber wenn quasi ja offensichtlich ist, die Gefahr droht, ja, oder auch nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass du die Daten an einen Dritten weitergibst, der in China sitzt oder in Russland sitzt oder in den USA sitzt, siehe Datenschutz, Fragezeichen. Dann muss man es nicht mehr machen. Wie ist da die Idee?
Ja, also grundsätzlich, du hast es schon beschrieben, grundsätzlich gilt erstmal die Herausgabepflicht. Aber ich würde es mal so interpretieren, aus der praktischen Sicht, die Möglichkeiten, jetzt ein Argument zusammenzubasteln, warum man nicht rausgeben muss. Also diese Grauzone. Ja, ist das ein Geschäftsgeheimnis oder besteht die Gefahr, die erhöht sich. Ja, und dann, das muss man einfach klar sagen, die Situation ist häufig so, dass diejenigen, die die Daten haben möchten, die Datennutzer, häufig in einer schwächeren Situation, Position sind, weil sie häufig auch gar nicht so genau wissen, was für Daten vorhanden sind und damit auch weniger beurteilen können, inwieweit da Geschäftsgeheimnisschutz vielleicht relevant sein könnte. Also das ist eine Frage
der Stärke, Struktur. Ne? Also, ja, das, genau, ja, genau. Dass man halt, ja, wer da jetzt sozusagen es einfacher hat zu argumentieren. Also meine Mandanten sagen ja immer Klarheit. Ja, ich brauche sozusagen Klarheit und nicht Argumentationspower, sondern es muss halt eigentlich, wäre es schon schön, wenn wir ein Gesetz hätten, wo jetzt irgendwie klar ist, muss der Hersteller rausgeben oder nicht, ja, muss er Zugang gewähren oder nicht. Jetzt die Bedenken, die dann da jetzt geäußert worden sind am Geschäftsgeheimnisschutz, die jetzt in dem neuen Recht, wenn es denn so kommt, wirklich dann gut getroffen sind oder ob es nicht einfach eine weitere, ich sage es jetzt absichtlich zugespitzt, Ausrede für Hersteller sind, dort Daten Zugriff zu nehmen, ja, wird man wohl sehen
müssen. Aber darum wird ja genau gerungen. Also wenn man sich die 170 Beiträge anguckt, alle werden wir uns nicht angucken, aber wir gucken in ein paar rein vielleicht, dann sieht man ganz grob folgenden Trend. Es gibt, wie zu erwarten, einige, die sehr stark dafür plädieren, diesen Geschäftsgeheimnisschutz deutlich zu erweitern, noch über den Text des Omnibuses hinaus. Ja, der Omnibus-Text ist ja sehr konkret. Da gibt es eben eine konkrete Formulierung, die an dieser Stelle des Geschäftsgeheimnisses hinzugefügt worden ist. Auch an anderen Stellen gibt es konkrete Textvorschläge. Also es gibt das Bestreben nach wie vor, dort so weit zu gehen, dass grundsätzlich B2B-Daten ausgenommen werden. Ein Vorschlag, der sicherlich nicht durchkommen wird. Es gibt den Vorschlag, dass auf der Zeitachse nachjustiert wird und bestimmte Daten rückwirkend ausgenommen werden. Es gibt ein starkes Argument dafür, dass die Zugangsformen allein von den Herstellern, also nämlich passiver Zugang, nur Lesezugang, ist etwas, was wir als Forderung gesehen haben, nur Lesezugang und kein Downloadzugang zur Verfügung gestellt werden muss. Aber das sind schon sehr restriktive Vorschläge, an denen im Moment noch gerungen wird. Das ist auf der Seite der Hersteller. Verständlicherweise, dass dort natürlich versucht wird, den Datenschatz, den sie heute schon nutzen, so weit wie möglich auch weiter zur Verfügung zu haben und vielleicht auch eben exklusiv. Ja, vieles davon, diese Extremformen, also beispielsweise nur passiver Zugang, das wird nicht durchgehen. Ja, das ist eher, glaube ich, eine Positionierung im aggressiven Ton, um dann in den Verhandlungen vielleicht sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Ja, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite.
Man muss ja, vielleicht über das, bevor du zu der anderen Seite kommst, man muss ja eigentlich klar sagen, das wäre die Abschaffung des Data Act. Ne? Also zu sagen, er soll für B2B-Daten nicht mehr gelten, ja, dann kann ich es mir im Prinzip auch sparen, weil für B2C haben wir ja auch die DSGVO, da stellt sich ja sowieso die Frage, ja, sind es jetzt noch Daten mit Personenbezug, die werden es sein bei B2C und welche Rechte hat der Hersteller denn überhaupt an den Daten? Das übersehen übrigens manche Hersteller auch immer gerne, aber ja, da werden wir sowieso eine Rechtsgrundlage dann finden müssen, was weiß ich, Opt-in oder eben vielleicht kommt man da mit Legitimate, mit Interest, mit berechtigten Interessen weit, aber wenn man jetzt sagt, wir nehmen B2B aus, ja, mein Take war ja eher, ich finde ja fast, man hätte, wenn man daran will, man hätte es hier andersrum machen können, ja, um jetzt wirklich zu sagen, wir wollen Free Flow of Data, uns geht es ja eher um Free Flow of Business Data, Free Flow of Sensor Data, IoT Data und nicht so sehr, ja, hier, wenn mein Mikro nach Hause funken würde zum Hersteller, ja, dann ist das vielleicht auch ein Thema, ist ein Datenschutzthema, aber ist daraus, bis da jetzt mein Geschäftsmodell draus wird, ist der Weg noch lang. Bei den anderen Maintenance-Themen und, sehen wir es viel mehr.
Absolut, das Potenzial ist genau dort, ist im IoT-Bereich, im industriellen Bereich, dort spielt die Musik, dort wird gerade gerungen um die sozusagen die Vorherrschaft. Wer hat den besten Zugriff auf diese IoT-Daten? Ja, und das ist nicht nur eine Frage zwischen Herstellern und Nutzern, das ist ja auch ein bisschen eine geopolitische Frage, die da auch mitspielt. Also das ist eine extrem schwierige Gemengelage. Aber wie du sagtest, grundsätzlich diese Extremforderungen, die haben keine Chance. Es gibt dann auch zum Beispiel so Forderungen, bestimmte Teilaspekte, Batteriedaten auszunehmen, ja, sektoriell. Das wird nicht passieren. Das ist ein horizontales Gesetz, das bewusst auf einer relativ hohen Flughöhe Grundprinzipien festlegt. Und die Grundprinzipien werden ja auch im Kern nicht angefasst durch den Omnibus. Es wird nur nachjustiert. Das ist der Vorschlag der EU. Ja.
Wäre zu hoffen, ne, dass es so ist und wäre auch systemwidrig, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt einen Omnibus mache und dann sage, ich kippe jetzt das ganze Gesetz mit dem Bade aus, hätte ich beinahe gesagt. Das sollte nicht passieren. Was sagen denn die anderen? Was sagt jetzt sozusagen die Nutzerseite?
Also, erstmal ist erfreulich, ein gewisser kleiner Mini-Trend. Erfreulich ist zu sehen, dass sich mehr Nutzer überhaupt äußern. Also wir hatten ja schon in der Vergangenheit mehrfach festgestellt, dass auf der Nutzerseite relativ wenig Stimmen zu hören sind. Zum einen, weil viele Nutzer auch gar nicht so genau wissen, was für Daten ihnen zur Verfügung stehen könnten. Ja, und deshalb auch weniger wissen, wofür sie kämpfen sollten. Zum anderen aber auch liegt das an der Struktur, dass häufig große Hersteller halt gut vernetzt sind und auch Teams haben, die sich um solche regulatorischen Themen kümmern. Trotzdem war es überraschend. Das Bild ändert sich ein bisschen. Also einige der großen, beispielsweise Verkehrsbetriebe, große Verkehrsbetriebe haben sich zum Teil selbst geäußert oder deren Verbände. Und dort, wie zu erwarten, wird erstmal grundsätzlich darauf hingewiesen, wie wichtig der Data Act ist. Auch sehr schön diesmal mit einer ganzen Reihe von konkreten Beispielen, wo konkret der Data Act Vorteile bringt. Können wir uns auch ein, zwei Mal angucken gleich. Das ist eine Geschichte, aber das andere, was mir aufgefallen ist, ist ein Hinweis auf die historischen Daten. Ja, also was noch nicht so richtig geklärt ist, welche Daten denn eigentlich direkt unter den Data Act fallen, also rückwirkend, vor dem 12. September. Ab 12. September ist die Sache relativ klar.
Ja. Und zwar auch, wenn ich das kurz einflechten darf, für Altdaten. Ich kriege immer wieder nicht für Altdaten, sondern für Altverträge. Ich kriege immer wieder die Frage, auch beim Cloud-Switching, was ich jetzt inzwischen wirklich jede Woche habe, also müssen wir jetzt wirklich die alten Verträge ändern? Das sind ja die Verträge, um die es geht. Es geht nicht nur um in der Zukunft geschlossene Verträge. Ja? Oder wir hatten wir auch gemeinsam bei dem Thema Windenergieanlagen. Ja? Muss ich jetzt wirklich bestehende Verträge anpassen? Ja, musst du nicht, aber da bist du halt nicht in Compliance mit dem Data Act. Natürlich geht es darum, um die Daten, die jetzt anfallen und der Aspekt, den du jetzt gleich noch weiter beleuchtest, da geht es darum, um Daten, die bei den Herstellern schon liegen in alter Zeit.
Genau, also ganz wichtig auch die Unterscheidung. Einerseits Daten, die nach dem 12. September angefallen sind, vielleicht unter Altverträgen, die fallen natürlich unter den Data Act, egal ob Altvertrag oder nicht. Das ist die eine Grundregel, wie du sagtest gerade. Und die andere Frage, Grundregel wissen wir da nicht, ist, was ist mit den Daten, die davor angefallen sind? Und da gucken wir mal ganz kurz hinein. Also das wurde auch als Argument bei einigen Beiträgen genannt. Die Zielrichtung des Data Acts ist ja insbesondere den Predictive Maintenance Markt, also operative Themen besser adressieren zu können. Also wir wollen Bewegung im Markt haben bei Wartung, bei Maintenance, bei Stabilität, bei Qualität in Flottenmanagement und dergleichen. Und da hatte die EU festgestellt, der Markt funktioniert nicht gut genug, weil er häufig, nicht immer, aber häufig auch von den Herstellern mit bedient, vielleicht sogar dominiert wird. Also da würde es gut sein, wenn in der EU alternative Serviceanbieter sich etablieren könnten. Und die brauchen natürlich, um ihre Service entwickeln zu können, die brauchen genau diese historischen Daten. Also ohne historische Maschinendaten, und zwar auch Daten vor dem 12. September, wird es schwierig sein, jetzt kurzfristig oder mittelfristig neue Services zu entwickeln. Und deswegen, so das Argument dort, müssen Datensätze, die auch vorher entstanden sind und heute auch von den Herstellern noch gehalten werden, zur Verfügung stehen, ja, die müssten auch mit einbezogen werden. Die Frage ist nicht geklärt. Das wird sehr spannend.
Das wäre allerdings dann eine ironische fast Folge des Omnibus, wenn jetzt irgendwie, vielleicht schauen wir gleich nochmal darauf, wie jetzt so das Verhältnis ist, wer da jetzt so die Oberhand hat, aber wenn jetzt sozusagen die meisten Hersteller und Herstellerverbände da wettern und am Ende kommt raus die Klarstellung, dass es auch für Altdaten gilt, auch da bin ich skeptisch, dass das da so eine Klarstellung geben wird. Aber egal, es ist der Kontrapunkt, ne? Das muss man halt klar sagen. Die einen sagen, Leute, wir wollen das nicht für B2B-Daten, wir wollen die Batteriedaten raushaben, wir wollen nicht, dass das für Altverträge gilt. Und die anderen sagen, der EU-Gesetzgeber hat mit dem Data Act eine Entscheidung getroffen. Das sage ich jetzt in Mandantengesprächen auch häufig. Ja, ihr könnt jetzt sagen, das gefällt uns nicht, das finden wir nicht gut und unsere Geschäftsgeheimnisse, ja, letzteres ist jedenfalls ein valider Punkt. Aber es ist die Entscheidung des EU-Gesetzgebers, dass solche Daten jedenfalls mal auch dem Nutzer, an dessen Maschine sie anfallen, zustehen sollen. Und da finde ich jedenfalls dieses Argument, dass es auch für Daten gilt, die jetzt oder gelten soll, die beim Hersteller schon vorliegen, aus alter Zeit jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen.
Ja, es gibt noch einen zweiten Aspekt, der auch erwähnt wurde in einigen Beiträgen, einigen wenigen allerdings nur. Das ist die Bedeutung von solchen Daten für Finanzierung. Also wenn man beispielsweise Altbestände nochmal verkaufen will oder erneuern will, dann wird es sehr wichtig sein, diese Altbestände, was immer, Busflotten, Busse, Windräder, Energieanlagen, dass man die auch bewerten kann. Ne? Und genau für diese Bewertung, ob es die Bank ist oder eine Versicherung oder ein Gutachter, brauchen die natürlich genau solche historischen Daten. Also das wird ein wichtiger Punkt sein. An der Stelle vielleicht zwischengeschoben. Interessant war die Bemerkung, wirklich proaktiv lanciert von der Bundesnetzagentur, dass sie zu zentralen Fragen, dieses könnte so eine zentrale Frage sein, sich jetzt schon abstimmen mit ihren Counterparts in anderen Ländern, damit jetzt endlich einmal europaweit von Beginn an eine gewisse Auslegungseinigkeit besteht. Ja, also an dieser Stelle schon mal der Hinweis darauf, dass wir hoffentlich hier eine gute Koordination zwischen den verschiedenen Autoritäten, also Agenturen in den verschiedenen Ländern sehen, um solche Fragen zu adressieren. Ja, was gibt es sonst noch in dem Feedback zu berichten? Also ich war etwas überrascht, dass bei vielen Beiträgen der Fokus doch, du hast es eingangs schon gesagt, auf der DSGVO lag. Und insgesamt bei diesen 170 Beiträgen zu diesem Omnibus 837, der Data Act, und das ist jetzt inzwischen schon ein bisschen der Trend, den wir beobachten, etwas zu kurz gekommen ist eigentlich. Also ich glaube, es bestätigt sich damit trotzdem, obwohl wir mehr Beiträge auch von Nutzern sehen, nach wie vor der Trend, dass es lange dauert, bis der Data Act mit seiner Bedeutung wirklich angekommen ist.
Ja,
das ist leider bestätigt.
Genau, das überrascht jetzt nicht. Ne? Es ist, ich habe eine etwas despektierliche, nicht despektierliche, falsche Wort, aber naja, ihr werdet es hören, eine etwas komische Meinung dazu. Ja, die, es liegt einfach daran, dass es viel mehr Anwälte gibt, die Datenschutz machen, als Anwälte gibt, die Datenrecht machen. Es gibt, naja, es ist ja so, natürlich ist ja die DSGVO, haben wir jetzt seit 2016, seit 2018 ist sie wirksam. Unternehmen arbeiten damit jeden Tag, sind leitgeprüft jeden Tag, wissen jeden Tag nicht, was eigentlich Pseudonymisierung hilft, ja, ob der Personenbezug nicht komisch definiert ist, ob man da nicht Klarstellung bräuchte, ob man bei Gesundheitsdaten nicht sagen müsste, ja, ihr seht mich jetzt hier mit Brille, ist es jetzt deshalb unser Video hier in ein Gesundheitsdatum, ja, dass solche Fragen geklärt sein müssen. Da gibt es einfach viel mehr Probleme, die in der Praxis schon vorliegen. Der EuGH hat inzwischen ohne Übertreibung hunderte Entscheidungen zur DSGVO getroffen und exakt keine zum Data Act. Deshalb ist natürlich der Leidensdruck und höher, wenn jetzt an die DSGVO herangegangen wird, als wenn es jetzt bei dem Data Act, der jetzt seit 12. September gilt und in vielen Unternehmen, auch bei den eben nicht ganz so großen Herstellern und vor allem aber bei den Nutzern noch ein Schattendasein fristet und eben nicht wirklich genutzt wird. Ja, wäre das, und vielleicht, ich habe sogar den Eindruck, dass man da nicht, oder es, sagen wir mal so, es wäre auch eine nachvollziehbare Position, in manchen Verbänden da nicht allzu laut zu schreien, um da nicht mehr Fokus drauf zu legen. Ich glaube, das könnte ich sogar auch als Thema mir vorstellen, dass man da gesagt hat, wir gucken uns eher die Datenschutzthemen an als die Data Act-Themen.
Also das ist, kann ich nur bestätigen, das ist tatsächlich ein Megatrend. Also die Verbände sind erstaunlich ruhig. Es gibt eine Reihe von Verbänden, von denen ich erwartet hätte, dass sie da viel lauter sind. Also das weißt du explizit im ÖPNV beispielsweise, also VKU, die deutsche Organisation hat da sich positioniert. Ansonsten war da aber relativ wenig zu sehen. In verschiedenen Sektoren hätte man erwartet, dass die Sektorenverbände, so ein Bauernverband, Deutscher Bauernverband beispielsweise, ja, nix. Und das ist erstaunlich eigentlich, denn das ist ein Thema, was in jedem Sektor heute eigentlich auf der Geschäftsführungs-, auf der Vorstandsebene diskutiert werden sollte. Wie können wir unsere Daten besser nutzen, um unseren Sektor effizienter zu gestalten und resilienter zu werden?
Und wird es ja auch zum Teil, ne? Die Unternehmen, die vorne sind, ja, bei der Digitalisierung ihrer Prozesse, bei der Digitalisierung ihrer Nutzungsvorgänge, die sind genau die da wo das auf Vorstandsebene diskutiert wird und wo dann halt schon mal, ich hatte letztens da so ein Call, wo ich dabei sein darf, wo dann eben schon gefragt wird, wie können wir an mehr Daten rankommen, wie können wir, ja, und das sind die Unternehmen, die das in den nächsten 5, 8 Jahren leichter haben werden als andere, ja, wenn sie dann eben in gute Gespräche, das heißt ja nicht immer konfrontativ, im Gegenteil, ihr habt es jetzt schon 100-mal gehört von uns, ja, einfach ein sauberes Gespräch mit den Herstellern dazu, welche Daten sie denn ohne Schmerzen zur Verfügung stellen können, wollen, müssen, damit eben auch die Nutzer, die Unternehmen, die eben die IoT-Geräte betreiben, davon profitieren können. Und ja, und dann, du hattest the elephant in the room, die Maintenance Contracts. Ja, hast du schon gesagt, natürlich wird da Druck drauf kommen. Aber das ist exakt, ich sag's nochmal, das ist die Entscheidung, die der europäische Gesetzgeber getroffen hat. Wir haben Damian Böselager hier im Podcast und auf dem Forum gehört. Das ist einer der Aspekte, warum man gesagt hat, dieses, ich will nicht sagen Marktversagen, aber diesen Marktvorteil, ja, da gibt es eigentlich keinen Grund dafür, dass die Hersteller den haben, und davon sollten die Nutzer auch profitieren.
Ja. Also vielleicht nochmal ein Hinweis oder auch ein Tipp. Wer sich mal etwas näher mit diesen verschiedenen Vorschlägen beschäftigen will, auch deswegen, weil da zum Teil sehr interessante, schöne Use Case dabei sind, der sollte sich mal den Link, den wir auch hier teilen werden, unten mal vornehmen und unter den 170 Beiträgen mal 1, 2, 3 raussuchen. Also zum Beispiel jetzt für die im deutschen Bereich gibt es einen interessanten Beitrag von der RVK, also Regionalverkehrsverband Köln, die ein wunderschönes, schönen 2 Beispielfälle aus der Praxis schildern. Was denn so passiert im Alltag und wie zusätzlich vorhandene Daten dort zu einer Vermeidung von Alltags, in Anführungsstrichen, Unfällen, Ausfällen führen könnte. Ja. Das macht es konkreter. Das hilft auch, glaube ich, dem Gesetzgeber deutlich besser zu verstehen, ob seine ursprüngliche Zielsetzung umgesetzt werden kann oder nicht. Denn häufig bisher hatten wir das Gefühl, dass diese gute Idee, sehr high level, die gute Idee sehr weit entfernt war, auch für den Gesetzgeber in Brüssel insbesondere, von der Praxis. Und das, da nähern wir uns ein bisschen an. Also es gibt doch jetzt eine ganze Reihe von konkreten Beispielen und wir in unserem Newsletter versuchen das ja auch aufzugreifen und jedes Mal alle zwei Wochen einen kleinen Use Case vorzustellen, wie den Daten so helfen könnten. Aber vielleicht, Martin, gucken wir nochmal auf das, was jetzt mit dem Omnibus weiter passiert, denn der ist ja noch nicht abgeschlossen. Abgeschlossen ist nur die zweite Phase.
Ja. Genau,
wie,
ja.
Wie geht's weiter?
Genau. Soll ich mal machen? Abgeschlossen ist die zweite Phase. Und jetzt kann man in den Trilog marschieren, wenn ja. Parlament, Rat sich dort positioniert haben. Und dann ist die Frage, wie da jetzt die weitere die Timeline aussieht. Wir hatten uns schon darauf geeinigt, dass vor dem Sommer wohl deutlich zu sportlich ist. Und der Data Act und die Zusammenfassung der Vorschriften zu der Datennutzung, die hängen ja nun in diesem Omnibus an der DSGVO. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da jetzt so schnell nicht auf einen gemeinsamen Nenner wird kommen können. Ich meine nur noch für Datenschutz gespannt, welche Kuhhandel man sich denn da jetzt ausdenken wird im Hauen und Stechen in den nächtlichen Trilogverhandlungen dann. Aber genau. Ja, was ist deine Prognose zum...
Also vielleicht guckt man noch mal ganz kurz drauf, was denn der Trilog beinhaltet. Also Trilog, die meisten von euch werden das wissen, ist im Grunde die Verhandlungsrunde zwischen den drei wesentlichen Institutionen, also der Kommission, dem Parlament und dem Council. Wer steckt dahinter? Wir können auch auf die Personen mal gucken. Also am einfachsten ist das bei der Kommission, da ist DG Connect im Lead, aber in sehr enger Koordination mit verschiedenen anderen Bereichen. Ne? Und da gibt es eigentlich keine großen Veränderungen. Die Key Player, wir hatten den Malte Bayer-Katzenberger hier vor einiger Zeit mal im Interview, der ist einer der Treiber dieser ganzen Idee des Data Acts, ist auch stark involviert bei der Data Union Strategy. Also das sind Player, die wir bisher kennen bei DG Connect. Anders sieht das aus beim Parlament. Beim Parlament gab es in der ersten Runde, also im Gesetzgebungsprozess zur Verabschiedung des Data Acts, eine sehr erfahrene Rapporteur, also sozusagen die Hauptverantwortliche des Parlaments, das war die Vera Pilar de Castillo. Ich kenne sie selbst aus meiner Zeit in Brüssel vor über 10 Jahren. Auch damals war sie schon mittendrin im Telekoms, Internetgeschäft und kennt sich wirklich in dieser Digitalwelt extrem gut aus. Sehr erfahrene Parlamentarierin aus Portugal, oder? Ja. Ist sie Spanierin? Spanierin, Entschuldigung. Ja, natürlich, Spanierin. Sie hatte an der Seite eben den Damian Böselager, der ja bei uns auch im Podcast hier schon mit aufgetreten ist, der sehr aktiv gewesen ist und der mal sehr gerne auch erklärt, was die Zielsetzung des Data Acts eigentlich ist. Die beiden sind beide nicht mehr dabei. Das ist interessant zu sehen, aus verschiedenen Gründen. Den Lead haben jetzt übernommen Arba Kalari aus Schweden ein Ire. Das ist deshalb interessant, weil die Iren dieses Jahr in der zweiten Halbzeit, also im zweiten Semester 2026 den Council Lead haben. Also der dritte im Bunde ist ja hier der Council, der in den Trilog dann auch mit auftaucht. Also wir können erwarten, dass jetzt in der nächsten Zeit insbesondere die Verhandlungen zwischen dem Joint Committee des Parlaments und DG Connect und der Kommission stattfinden. Ein bekannter Name taucht in dem Komitee auf, des EU-Parlaments, Axel Voss, ja, deutscher Parlamentarier von der EPP, der sich vor allen Dingen im Bereich AI immer wieder hervortut, mit seinem Team auch. Aber er ist auch hier wieder mit dabei und wird beides AI Act und Data Act Omnibus mit betreuen. Also das ist eigentlich auch eine Bank, weil er sich wirklich gut auskennt und eine sehr ausgewogene Meinung hat. Also nochmal zum Zeitplan. Im Moment ist Zypern im Lead beim Council. Die halte ich auch, wie du sagst, schon für relativ ausgeschlossen, sehr unwahrscheinlich, dass wir hier beim Data Act Omnibus, also dem 837, zu einem Ergebnis kommen. Wir werden eher auf das zweite Halbjahr blicken, also eher im Herbst, im Spätherbst, im frühen Winter.
Fände ich ehrlich gesagt dann schon gut, ja. Und wie gesagt, ich mache nur auch viel Datenschutz, da ist schon auch Musik drin. Mir fehlt weiterhin die Fantasie angesichts der Vorschläge und auch das, was man da jetzt zwischendurch gehört hat, da jetzt wirklich zu guten Ergebnissen oder zu Ergebnissen zu kommen, weil eben Max Schrems auf der einen Seite diejenigen, die jetzt ihre Chance gekommen sehen, endlich den Datenschutz ein bisschen aufzuweichen. Auf der anderen Seite, da jetzt einen guten Mittelweg zu finden, beim Data Act ginge das wahrscheinlich einfacher, auch wenn da natürlich, die haben wir auch schon jetzt herausgearbeitet, die Positionen auch auseinander liegen.
Ja, vielleicht gibt es auch einen Aspekt, Martin, der hoffentlich übersehen wird. Das ist bewusst immer nur als erster Schritt gesehen worden, diese Vereinfachungswelle mit dem Omnibus. Die zweite folgt sofort danach. Also 2027 ist der Digital Fitness Check geplant. Die Konsultationen laufen jetzt gerade schon. Das ist die zweite Vereinfachungswelle. Und da soll nochmal das eine oder andere auch angepackt werden. Also ich halte es schon für realistisch oder möglich, dass einige Dinge, die zu kompliziert sind, vielleicht in den zweiten Teil verschoben werden und doch versucht
wäre auch sinnvoll, sinnvoll, weil sonst kommst du ja nicht, sonst kommt man ja nicht dazu. Ja, dann sind die Claims ein bisschen abgesteckt und dann weiß man, worauf man sich jetzt da einlassen kann. Und Kompromisse, erfahrener Vertragsrechtler, gibt es immer. Ja, also man muss dann halt schlau sein und einen guten Vorschlag machen und dann natürlich in dem Brüsseler Lobby-Schlacht die richtigen Leute hinter sich vereinen, aber dann ist das jetzt hier vielleicht nicht der richtige Ansatz, den Omnibus zu nehmen, sondern dann eben später. Hast du noch einen Tipp, wenn man das jetzt verfolgt? Also Tipp außer unser Newsletter abonnieren, aber worauf sollte man jetzt achten? Was sind so die Positionen, wo man schon erkennen kann, in welche Richtung die Reise geht?
Also der allererste Tipp ist der, den wir schon öfter gegeben haben, selber ausprobieren. Ja? Jetzt ist der Zeitpunkt erst recht gegeben, mal nach Daten zu fragen und sich in Austausch zu setzen mit den mit seinen Herstellern, mit seinen Lieferanten, aber auch andersrum. Auch als Lieferant würde ich zugehen auf meine Nutzer, auf meine letztendlich meine Käufer, meine Kunden und mich mal in den Austausch setzen, welche Daten denn von besonderem Interesse sind. Auch deswegen, weil jetzt die ersten Anfragen bei der Bundesnetzagentur eintrudeln schon, die haben versprochen, dass sie das eine oder andere an wichtigen Fragen, die sie aufnehmen, auch zeitnah klären. Das ist also der zweite Tipp. Nah dranbleiben, einfach auf die Website gucken bei der Bundesnetzagentur. Das ist ganz gut strukturiert. Da wird wann, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die ersten Stellungnahmen vor noch der Sommerpause passieren. Das ist der zweite Tipp. Also erstens mal in den Dialog treten. Das zweite, nah dranbleiben an dem, was die Bundesnetzagentur macht. Und das dritte ist bei uns dranbleiben, denn wir werden das eine oder andere, vor allem was aus Brüssel kommt, immer wieder teilen.
Genau, ne? Da wird es Ausschussäußerungen geben. EDPB, also European Richtig. Data Protection Board, hat sich schon geäußert zu dem GDPR-Teil. Und dann wird es vielleicht noch hier und da Positionen geben, wo man so ein bisschen gucken kann. Und wie gesagt, alles, was wir für erwähnenswert halten, ist jedenfalls im Newsletter, im Podcast werden wir damit uns jetzt nicht jedes Mal vielleicht beschäftigen können. Aber
Punkt, den man noch hinzufügen kann, das haben wir auch in einigen der Beiträge zu unserer Freude aufgenommen oder gesehen. Es gibt schon einen Push, natürlich jetzt verständlicherweise eher von der Nutzerseite, einen Push, sich tatsächlich in den Austausch zu begeben. Also der Push, vielleicht sogar moderierte runde Tische oder Austauschformate zu haben, in den verschiedenen Sektoren sich mal ernsthaft über die wirklich wichtigen Daten ausgetauscht wird. Also das ist ein Bewusstsein, das vor einem Jahr noch überhaupt nicht vorhanden war, würde ich sagen. Wirklich in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen sind da mal irgendwelche Nutzer auf Hersteller oder Hersteller auf Nutzer zugegangen. Da konstatieren wir jetzt ein größeres Bewusstsein und einen größeren Wunsch, sich organisiert, moderiert auszutauschen. Also das wäre auch der letzte Hinweis oder Tipp, im Sektor selber sich mit den Interessierten, den Willigen zusammenzufinden und einfach in den Austausch zu gehen und auch darauf zu achten dabei, vielleicht was Standardisierungsgremien bereits parallel in Angriff genommen haben. Da gibt es durchaus Überschneidungen. Das DIN macht einiges, Senelec macht einiges an Standardisierung und das eine oder andere an Datenstandardisierung hat dann auch mit dem Data Act zu tun.
So sieht's aus. Ja, ansonsten schon angekündigt, ja, schaut, wo es dort, wo man mitmachen kann. Schaut vor allen Dingen, das hat Hubertus ja gerade schon gesagt, auf euer Unternehmen selbst. Ja, wo können wir Daten sinnvoll nutzen? Lasst euch nicht einreden, wir hätten schon genug Daten und kommen doch schon mit denen nicht klar. Schaut auf die Use Cases, die es da vielleicht geben kann. Und dann kann man den Data Act dann eben auch selbst ganz gut nutzen. Jo, Hubertus, sonst noch Themen? Sonst würde ich sagen, we call it a podcast episode. Sind durch mit Folge 40 von dem Data Navigator Podcast. Freuen uns über euer Interesse bis hierher. Wir haben es jetzt lange nicht gesagt, aber wer mag und es noch nicht getan hat, kann auch mal einen Like dalassen oder eine Bewertung dalassen im Podcast-Player unserer Wahl. Dann hören noch mehr Leute diesen Podcast und über weitere Empfehlungen freuen wir uns natürlich auch immer. Unter data-navigator.eu/newsletter findet ihr Überraschung, unser Newsletter. Den kann man da abonnieren und ansonsten wünschen wir ein gutes Frühjahr. Wer frei hat, mag das genießen und Hubertus, du hast das allerletzte Wort.
Ja, ich freue mich eigentlich nur, dass es jetzt endlich ins Eingemachte geht. Der Data Act ist, wie wir alle wissen, nicht verschwunden, wie sich das manche gewünscht haben. Im Gegenteil, er ist das Herzstück der neuen Digital- und Datenstrategie der EU. Und wir sehen, das ist auch so ein gewisser Datenfrühling, würde ich sagen, der sich eingestellt hat. Wir sehen ein größeres Bewusstsein und das ist unsere große Hoffnung. Alle, die hier zuhören, ihr seid mittendrin und ihr seid diejenigen, die es treiben müssen. Also viel Erfolg euch und bleibt dran. Bis ganz bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.